7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Nadine Klees, bin Redakteurin im Unternehmensressort der Börsenzeitung und Co-Host in unserem Schwester-Podcast Beyond Billions. Heute darf ich allerdings meine beiden 7-Tage-Märkte-Kollegen vertreten. Die befinden sich nämlich immer noch im wohlverdienten Urlaub. Zusammen schauen wir jetzt auf die Themen der Kalenderwoche 51. Da dreht sich vieles um das Thema Zinsen. Uns erwartet nämlich die Sitzung der Europäischen Zentralbank und die Zinssitzung der Bank of England. Zunächst werfen wir aber noch einen Blick auf den globalen Kapitalmarkt. Da gab es nämlich spannende Zahlen von EY zu Börsengängen in Deutschland und weltweit, in diesem Jahr aber auch zu den Erwartungen für das kommende Jahr. Fangen wir mal mit Deutschland an. Während es 2025 ja hierzulande doch eher mau aussah, ist der Ausblick für 2026 deutlich optimistischer. Laut EY könnte es nämlich im kommenden Jahr 10 Börsengänge in Deutschland geben. Es heißt, eine gut gefüllte Pipeline an Unternehmen warte nur auf den richtigen Moment. Als mögliche Kandidaten gelten unter anderem der Aufzugshersteller von ThyssenKrupp Elevator, der Panzerkonzern KNDS sowie der Kleinanzeigenriese mobile.de. In diesem Jahr ging die Zahl der Börsengänge in Deutschland ja deutlich zurück. Konkret sprechen wir da von einem Minus von 13%. In Europa insgesamt war der Rückgang mit 24% aber noch größer. Einen Gewinner gab es allerdings in diesem Jahr und das waren wenig überraschend die USA. Hier sehen wir mit einem Plus von 20% deutlich mehr Börsengänge als noch ein Jahr zuvor. Interessant ist aber auch, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen, die in den USA an die Börse gegangen sind, aus dem Ausland kamen. Ein prominentes Beispiel war sicher auch der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna. Von den Börsengängen kommen wir jetzt zu einem anderen spannenden Thema. Die EZB steht nämlich kurz vor ihrem nächsten Zinsentscheid und vieles deutet darauf hin, dass die aktuelle Zinspause noch einmal verlängert wird. Die Inflation liegt leicht über dem Ziel, aber die EZB fühlt sich gut aufgestellt und warnt sogar davor, jede kleine Schwankung zu übersteuern. Gleichzeitig rücken auch andere Risiken in den Fokus. Wie sich das alles einordnen lässt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Pirkel aus dem Ressort Wirtschaftspolitik. Hallo Martin.
Hallo Nadine.
Martin, warum gilt es als nahezu sicher, dass die EZB ihre Zinspause an diesem Donnerstag verlängert?
An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass eben die Zinspause, wie du gerade schon gesagt hast, nochmal verlängert wird. Und wenn wir uns die Äußerungen von EZB-Ratsmitgliedern anschauen, dann tun sie gerade sehr wenig, um sozusagen an diesen Erwartungen etwas zu ändern. Eine Ausnahme ist der finnische Notenbankpräsident Olli Rehn. Der hat gesagt, die Märkte sollten sich nicht zu sicher sein, dass es wirklich zu dieser Zinspause kommt. Aber alle anderen scheinen sich damit mit diesen Markterwartungen eben sehr wohl zu fühlen. Und das ist ein Zeichen, dass wir eine Zinspause zu erwarten haben, weil eine Zinssenkung wäre jetzt wirklich eine faustdicke Überraschung und sowas versucht eine Notenbank ja immer zu vermeiden.
Ja, viele Investoren glauben, dass die EZB mit Zinssenkungen vorerst durch ist. Welche Argumente stützen denn diese Sicht?
Ja, du hattest es ja schon kurz erwähnt, die Inflation, die ist derzeit leicht über dem Ziel, aber sie dürfte eben im kommenden Jahr nach aktueller Prognose der EZB etwas darunter fallen und sich ab 2027 wieder dem 2%-Ziel annähern. Und die EZB hat eben festgelegt in ihrem Strategieupdate im Sommer, dass sie eben nicht Mikromanagement betreiben will bei der Inflation, sondern eben solange das in die Richtung des Inflationsziels geht und diese Schwankungen eben nicht zu groß sind oder zu lang andauern, dass man die tolerieren wird. Solange sich sozusagen an diesem Ausblick der EZB, in ihrem eigenen nichts ändert, kann man damit rechnen, dass wir jetzt eine längere Phase von stabilen Zinsen sehen werden.
Mehrere Ratsmitglieder sagen, die EZB sei in einer guten Position. Was meinen Sie denn damit?
Ja, da spielen mehrere Argumente eine Rolle. Zum einen eben die angesprochene Inflation, die sich nahe des Inflationsziels bewegt. Anders als es beispielsweise in den USA ist, wo wir näher an den 3% sind als eben an den 2%. Das Problem hat die EZB gerade nicht. Dazu kommt, wir haben zwar jetzt mit Sicherheit keine überragende Konjunktur in Europa, aber eben auch keine Sorge vor einer Rezession. Die Inflationserwartungen wiederum der Verbraucher und auch der Unternehmen sind stabil und auch nicht zu unterschätzen. Der Einlagensatz ist gerade bei 2%, der für die Geldpolitik wichtig ist. Das heißt, noch ein gutes Stück über Null. Das heißt, wenn noch eine Krise kommen sollte, die Zinssenkung erforderlich macht, hätte die EZB auch noch genügend Spielraum eben für Zinssenkungen, weil man möchte nicht zu nah an die Null oder gar in den negativen Bereich kommen.
Du hast ja schon gesagt, die Inflation ist zuletzt leicht gestiegen. Wie ordnet die EZB diesen Anstieg auf 2,2% denn ein?
Also der Anstieg war erstmal überraschend. Man hatte eher mit einer stabilen Rate gerechnet von 2,1%, die im Vormonat eben auf diesem Wert lag. Man sollte jetzt aber auch nicht zu viel in diesen einzelnen Datenpunkt rein interpretieren, weil es geht dann vor allem eben um das Gesamtbild. Und das ist halt so, dass es weiterhin viel dafür spricht, dass die Inflation erstmal nachlassen wird in den kommenden Monaten, also von momentan etwas über dem 2% Inflationsziel eben darunter fällt. Und das hat sich jetzt nicht geändert durch die neuen Daten.
Ein anderer Aspekt ist ja das Thema Lohnwachstum. Und da rechnen Ökonomen damit, dass das Lohnwachstum ja nachlässt. Welche Rolle spielt das für den weiteren Inflationsdruck?
Ja, eine sehr entscheidende, weil wir haben momentan ein gespaltenes Bild. Wenn wir uns die Güterinflation anschauen, die ist momentan deutlich unter 2%. Die Dienstleistungsinflation hingegen ist bei 3,5%, also weit über dem Ziel von 2% für den gesamten Warenkorb. Und da spielen eben die Löhne eine wichtige Rolle, weil der Dienstleistungssektor besonders arbeitsintensiv ist. Und infolge der hohen Inflationsphase der Vergangenheit gab es dann eben als Nachholeffekt größere Lohnerhöhungen in vielen Branchen. Und das wiederum hat jetzt die Dienstleistungsinflation sehr erhöht. Wenn das jetzt aber wie erwartet nachlässt, das Lohnwachstum, dürfte auch die Dienstleistungsinflation nachlassen und damit auch die Gesamtrate, weil wir auch bei der Güterinflation jetzt erstmal nicht mit größerem Inflationsdruck rechnen müssen.
Ja, interessant könnte nächste Woche ja auch werden, dass es erstmals auch neue Projektionen gibt für das Jahr 2028. Worauf schauen die Marktteilnehmer denn besonders?
Ja, du hast schon erwähnt, 2028 ist der eine Punkt, der im Blick sein dürfte. Da wird dann die Frage sein, wird die EZB selbst 3 Jahre in Folge eine Inflation von unter 2% prognostizieren, weil für 2026, 2027 ist aktuell die Prognose eben unterhalb von 2. 3 Jahre, dann kämen vielleicht Diskussionen wieder auf, haben wir dann eine anhaltende Unterschreitung des Inflationsziels? Weil man natürlich auch sagen muss, 28, wer weiß, was wirklich 28 ist, also vielleicht ist aber auch nicht zu viel wert, in die langfristige Prognose legen, sondern vor allem auf die kurzfristigen Zahlen schauen. Und da wird zum einen eben interessant sein, wie stark ist die prognostizierte Unterschreitung des Inflationsziels im kommenden Jahr im Basisszenario, aber auch, wenn die EZB veröffentlicht, auch Alternativszenarien, weil wir haben ja weiterhin eine erhöhte Unsicherheit und da wird dann auch spannend sein, was man aus diesen Alternativszenarien ableiten kann, wie groß sieht die EZB die Gefahr einer größeren Unterschreitung oder auch eines Aufwärtsrisikos bei der Inflation.
Ja, du hast es schon angesprochen, Stichwort Unsicherheit. Ein Risiko liegt ja auch im internationalen Handel, vor allem wegen des Konflikts zwischen den USA und China. Wie könnte das die Inflation in der Eurozone denn beeinflussen?
Da gibt es eine Sorge, die sich bislang noch nicht in den Daten zeigt, aber natürlich kann sich das noch ändern, dass aufgrund des Handelskonflikts zwischen USA und China, dass China in größeren Stile staatlich subventionierte und damit günstigere Produkte statt in die USA eben nach Europa exportieren könnte. Das wiederum könnte dazu führen, dass der Inflationsdruck sinkt im Euroraum. Und da momentan bei den meisten Ratsmitgliedern der EZB eben die Sorge größer ist, dass die Inflation zu niedrig ausfallen könnte, mittelfristig als zu hoch, wäre das halt unerwünscht und könnte gegebenenfalls auch ein Argument nochmal werden für eine Zinssenkung im kommenden Jahr. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der Handelskonflikt auch durchaus Aufwärtsrisiken für die Inflation hat. Beispielsweise warnt EZB-Direktorin Isabel Schnabel davor, dass es auch zu Lieferkettenstörungen global kommen könnte aufgrund von den Zöllen und auch von neuen Lieferketten, die sich dann vielleicht aufbauen, um Zölle zu umgehen. Und das wiederum könnte dann den Preisdruck erhöhen. Also wie du schon sagst, da ist auch noch Unsicherheit vorhanden.
Und dann gibt es ja auch noch ein anderes Thema, die KI-Blase. Warum waren manche Notenbanker denn davor und welche Folgen hätte das aus geldpolitischer Sicht?
Ja, momentan waren tatsächlich ziemlich viele Institutionen vor dieser KI-Blase, der IWF beispielsweise bei seiner Jahrestagung oder die Bank of England oder eben die EZB. Das hat verschiedene Gründe, warum sie das tun. Zum einen sorgen sie sich so ein bisschen davor, weil wir haben ja schon ziemlich hohe Erwartungen, teilweise jedenfalls an die KI und welche Produktivitätszuwächse das vielleicht mit sich bringt. Und da gibt es eben Potenzial, dass das enttäuscht wird, wenn die Zuwächse eben nicht so hoch sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite, in den USA, wo ja viel sich eben beim Bereich KI abspielt, sehen wir eben, dass ein Großteil der Investitionen sich derzeit eben auf diesen Bereich und auf wenige Firmen konzentrieren. Und das birgt halt Klumpenrisiken. Und wenn es da zu einer Krise in den USA käme, hätte das sicherlich Auswirkungen auf die ganze Welt, weil es nun mal der wichtigste Finanzmarkt weiterhin ist. Und es könnte auch durchaus Folgen nicht nur für Finanzstabilitätsfragen, sondern eben auch für die Geldpolitik haben. Da hat zum Beispiel der kroatische Notenbankpräsident im Interview mit der Börsenzeitung eben gewarnt, dass eine platzender KI-Blase je nach Ausgestaltung der Krise eben dazu führen könnte, dass die EZB doch nochmal die Zinsen senken muss.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Wir behalten das Thema in der Börsenzeitung kommende Woche sicher weiterhin im Blick. Vielen Dank für deine Einschätzung, Martin.
Sehr gerne.
Für den Nachrichtenteil habe ich mir heute meinen Kollegen Philipp Habdank eingeladen. Er ist Reporter und ansonsten ebenfalls im Podcast Beyond Billions zu hören. Hallo Philipp und schön, dass du Zeit hast.
Hallo Nadine.
Philipp, es gab ja eine News diese Woche, die hat dein Private Markets Herz sicher höher schlagen lassen. Habe ich recht?
Auf jeden Fall. Also zumindest, wenn du darauf anspielst, dass Private Equity auf Rekordkurs ist. Das hat natürlich mein Herz höher schlagen lassen. Ja, es sind nämlich mehr Firmen als je zuvor in der Hand von Finanzinvestoren. Der Einfluss in Europa und auch im Nahen Osten von Private Equity, der wächst enorm. Und tatsächlich sind mittlerweile mehr als doppelt so viele Firmen in Private Equity Hand als an der Börse notiert. Ein besonders großer Deal in Deutschland 2025, das war ja die Übernahme der BASF-Lacksparte Coatings durch den Finanzinvestor Carlyle. Der Deal, der wurde mit stolzen 9 Milliarden Dollar bewertet und ist damit, ja, ich glaube, ziemlich sicher der größte Private Equity Deal des Jahres dieses Jahr, zumindest in Deutschland. Und wie es so aussieht, wird dieser Private Equity Trend auch anhalten. Analysten von PitchBook, die erwarten, dass das Verhältnis von Private Equity finanzierten zu börsennotierten Unternehmen in Europa bis Ende 2026 auch auf einen Höchstwert steigen wird, nämlich auf den Faktor 2,3 im Vergleich zu 2,1 in diesem Jahr.
Also schon ein deutlicher Anstieg. Aber kurze Zwischenfrage, was treibt diese Entwicklung denn an?
Also Private Equity hat historisch gesehen immer überdurchschnittliche Renditen erzielt und zieht auch deshalb immer mehr Investoren an. Inzwischen sind nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch private Vermögensverwalter und auch private Anleger über bestimmte semi-liquide Fondsstrukturen in den Markt eingetreten. Das heißt, die Nachfrage nach Private Equity ist einfach schon viel größer. Und auf der Unternehmensseite entscheiden sich halt auch immer mehr Unternehmen für den Verkauf an Private Equity statt für die Börse. Einfach um nicht diesen ganzen Quartalsdruck und Reportingdruck und sowas zu haben. Also dieser Trend Private for Longer, das sieht man ja schon über einen längeren Zeitraum.
Ja, gleichzeitig gab es diese Woche aber auch nicht ganz so positive Neuigkeiten vom schwedischen Finanzinvestor EQT. Bei dem reißt die Pannenserie offensichtlich ja nicht ab, oder?
Ja, völlig richtig. EQT hat in Deutschland ja ein Thema mit dem Glasfaseranbieter Deutsche Glasfaser. Die können ihre Zinsen nicht mehr in vollem Umfang zahlen, weshalb da die Schulden restrukturiert werden. Gleichzeitig spitzt sich auch noch die finanzielle Lage des Pflegeheimbetreibers Colisée in Frankreich zu, gehört ebenfalls EQT. Und da ist die Lage sogar schon nochmal ein ganzes Stückchen ernster als bei der Deutschen Glasfaser. Hier übernehmen nämlich die Hauptgläubiger des Unternehmens die Kontrolle im Gegenzug für einen Schuldenerlass. Colisée, das ist Europas viertgrößter Anbieter von Altenpflege. Ja, Colisée hat fast alle Finanzgläubiger von der Restrukturierung schon überzeugt. Wie sieht es aus? Die Nettoverschuldung, die soll um rund ein Drittel auf 1,2 Milliarden Euro sinken. Und im Rahmen der Vereinbarung erhält das Unternehmen außerdem 285 Millionen Euro an frischen Finanzmitteln. Und gleichzeitig wird dann auch noch die Laufzeit der vorrangigen Verbindlichkeiten bis 2031 gestreckt. Gibt der Firma damit also noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, diese Vereinbarung, die markiert dann auch logischerweise das Ende von EQTs Engagement bei Colisée. Die hatten die Firma 2020 übernommen. Tja, nach monatelangen Verhandlungen, dann noch einer gescheiterten Restrukturierungsinitiative von EQT, sehen sich dann jetzt halt die Gläubiger als neue Eigentümer, was ja immer der letzte Schritt bei so einer Restrukturierung ist.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Das war der Nachrichtenteil. Vielen Dank für die Einblicke, Philipp.
Gerne. Ciao, ciao.
Zum Abschluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf die wichtigsten Themen, die nächste Woche anstehen. Über die EZB-Sitzung haben wir schon ausführlich gesprochen. Ansonsten erwarten uns am Montag, den 15. Dezember, die Treffen der EU-Außenminister und der EU-Energieminister. Am Dienstag, den 16. Dezember, steht beim Bundesverband Deutscher Banken in Berlin eine Diskussionsveranstaltung auf der Agenda. Der Titel lautet Team Deutschland – strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken. Mittwoch, 17. Dezember, schauen wir dann auf die Jahreszahlen des Mediamarkt Saturn-Konzerns Ceconomy. Donnerstag, 18. Dezember, findet neben dem Zinsentscheid der EZB auch noch der Zinsentscheid der Bank of England statt. Und Freitag, den 19. Dezember, ist zum einen der große Verfallstag, auch Hexensabbat genannt, für Aktien und Indexoptionen sowie Futures an der Eurex. Und zum anderen ebenfalls am Freitag veröffentlicht das DIW sein Konjunkturbarometer. Ja, das war sie, die Vorschau auf die kommende 51. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag 17 Uhr. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft finden Sie immer unter börsenzeitung.de. Da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts. Und natürlich finden Sie auch alle Infos in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen jetzt aber erstmal ein erholsames Wochenende. Nächste Woche begrüßen Sie an dieser Stelle wieder die altbekannten Kollegen. Dann ist Ihr Urlaub nämlich auch vorbei. Bis dahin machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.